Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zum Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Dazu begrüße ich die Staatsministerin Elisabeth Kaiser, Beauftragte der Bundesregierung für Ostdeutschland. Und ich begrüße Professor Dr. Reinhard Pollack von der Universität Mannheim vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Frau Staatsministerin, Sie beginnen.
Vielen Dank und auch herzlichen Dank, dass ich als Ostbeauftragte der Bundesregierung heute den Bericht hier der Ostbeauftragten vorstellen darf. Gerade in dem Jahr, wo wir 35 Jahre deutsche Wiedervereinigung feiern oder begehen, da kann man eben auch darin erinnern, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir in einem wiedervereinigten, friedlichen und eben auch demokratischen Land leben. Und für diese Errungenschaften, da sind natürlich viele mutige Menschen in der DDR gegen das Regime auch auf die Straße gegangen. Die friedliche Revolution, die ist Teil der Befreiung Mitteleuropas von dem sowjetischen Einfluss und eben auch Teil des Zusammenwachsens in Europas in Frieden und in Freiheit. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten dürfen wir das nicht vergessen. Mittlerweile liegt die Wiedervereinigung mehr als eine ganze Generation zurück. Und es gibt Generationen, die mehrheitlich in dem wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen sind. Und auch diese Generation ist durch die Erfahrungen der Eltern und Generationen vor ihnen geprägt worden. Und auch im familiären Bereich gab es da eben auch viele Erfahrungen, die sich bis auf die heutige Generation auswirken. Und dabei sehen wir, obwohl junge Menschen ganz selbstverständlich, so wie ich auch, im vereinigten Deutschland aufgewachsen sind, da spielt die Identifikation mit Ostdeutschland immer noch eine große Rolle. Und trotz aller Gleichungsprozesse zwischen Ost und West wachsen junge Menschen in Ostdeutschland eben auch unter bestimmten Rahmenbedingungen auf. Und deshalb war es mir auch wichtig, dass wir, wenn wir 35 Jahre deutsche Wiedervereinigung begehen, dass wir eben nicht nur den Blick zurückrichten auf das Vergangene, sondern auch die Gegenwart und die Zukunft betrachten. Und deshalb habe ich auch Gastautorinnen und Autoren für diesen Bericht eingeladen, die eben die sogenannte Nachwendegeneration auch abbilden. Und eben auch darstellen, was es für Sie bedeutet, welche Relevanz hat Sie eigentlich das Thema Ost und West. Und da gibt es auch besondere Beiträge, vielleicht um einmal herauszugreifen, einer jungen westdeutschen Autorin, die erst durch ihren ostdeutschen Freund tatsächlich die Perspektive eben auch der Geschichten aus Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung darauf aufmerksam geworden ist und auch ein Stück weit ein Verständnis entwickeln konnte, warum bestimmte Perspektiven in Ostdeutschland vielleicht auch anders sind, als die sie kannte, wie man auf die Dinge blickt. Das Gleiche gilt auch für einen ostdeutschen Autor, der zwar die DDR auch in seinem Unterricht, im Geschichtsunterricht in Ausschnitten in der Schule besprochen hat, aber eigentlich wenig erfahren hat, was wirklich damals passiert ist und erst durch Gespräche mit seinen Eltern auch die eigene Familiengeschichte ein Stück weit aufarbeiten musste und konnte, auch um die Geschichte zu verstehen und nachzuvollziehen. Es gibt aber auch im Bericht ein Gespräch zwischen zwei jungen, sehr jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das aufzeigt, dass zum einen natürlich wichtig ist, was auf der kommunalen Ebene passiert, dass das für das Wahrnehmen der Menschen wichtig ist, wie eigentlich die Gesellschaft, wie Politik funktioniert. Auf der anderen Seite aber stehen sie beide auch in Ost und West in eher strukturschwachen Regionen vor eigentlich gleichen Herausforderungen. Und das unterscheidet sich dann eben auch heute wenig. Und es gibt auch in Westdeutschland Regionen, die vor den gleichen schwierigen Herausforderungen stehen wie auch in Ostdeutschland. Insgesamt sehen wir bei den Themen, die Nachwendegeneration beschäftigen, da gibt es, wenn man auf die aktuellen Herausforderungen blickt, kaum Unterschiede, aber es gibt eben Unterschiede in den Gewichtungen, wie man mit den Themen umgeht, und auch die Blickwinkel unterscheiden sich dann noch. Ich finde, der Blick durch die Augen der jüngeren Generation, der kann uns durchaus auch zeigen, wie weit wir eigentlich in Deutschland gekommen sind, dass wir eben mittlerweile über die ähnlichen Herausforderungen sprechen und auch gemeinsam schauen müssen, wie wir mit diesen umgehen. Auf der anderen Seite bleiben aber eben auch Spuren der Teilung weiterhin sichtbar in ihren Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und auch Politik. Und daran müssen wir arbeiten. Aber ich will trotzdem zunächst noch mal sagen, dass wir nach 35 Jahren Wiedervereinigung, dass sich Ostdeutschland gut entwickelt hat in vielen Bereichen. Die Wirtschaft ist gewachsen über viele Jahre. Die Regionen haben sich entwickelt, gerade auch was Zukunftsfaktoren angeht, wie eben auch Forschung, Technologie. Wir haben eine lebendige Start-up-Szene. beim Ausbau erneuerbarer Energien. Da ist Ostdeutschland Vorreiter, aber auch bei der Verkehrsinfrastruktur hat sich viel getan. Also man kann schon sagen, Ostdeutschland ist in einigen Bereichen durchaus Vorreiter oder nimmt dort eine Vorreiterrolle ein. Und das ist auch passiert durch die vielen Investitionen, also Milliarden an Investitionen des Bundes in eben auch diese Strukturen. Hinzu kommt, das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen, dass wir durchaus eine sehr lebendige Kulturlandschaft haben. Ich denke jetzt auch zum Beispiel an die europäische Kulturhauptstadt in Chemnitz. Das ist wirklich bemerkenswert, was dort alles auch gezeigt wird, was sich dort abspielt. Und auch die Lektüre von ostdeutschen Autorinnen und Autoren, die, denke ich, sind auch bemerkenswert, was wir da auch an Publikationen gesehen haben. Jüngst das Buch zum Beispiel auch von Alexander Prinz, finde ich auch sehr spannend, um einfach auch mal darzustellen, wie er eigentlich das Erbe sozusagen der Transformation wahrnimmt, auch mit Blick auf seine eigene Biografie. Es gibt natürlich aber immer noch Herausforderungen, die wir sehen. Und es ist vor allen Dingen in den eher sogenannten strukturschwachen Gegenden, ländlichen Räumen. Das betrifft die öffentliche Daseinsvorsorge, dass die nicht überall im gleichen Maße vorgehalten werden kann, dass sie nicht gesichert ist. Wir wissen, dass Menschen unterdurchschnittlich in diesen Regionen verdienen, also dass die Löhne geringer sind als in Westdeutschland und dass wir in Ostdeutschland immer noch im Durchschnitt überdurchschnittlich auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und die Vermögen auch weiterhin niedriger sind als im Westen. Also da hat sich wenig getan. Hinzu kommt, das ist ein Phänomen, was wir in ganz Deutschland sehen, aber insbesondere in Ostdeutschland, das ist auch keine neue Information durch die hohe Abwanderung, das Thema Überalterung, eben auch ganzer Landstriche. Junge Menschen, die in ländlichen Regionen in Ostdeutschland aufwachsen, die treffen auch selten auf Gleichaltrige. Die Infrastruktur ist deshalb auch weniger auf ihre Bedürfnisse ausgelegt, mehr auf die ältere Generation. Und ihnen fehlt es dann eben auch, eine ausreichend große Peer Group zu etablieren, um eben auch ihren Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden vor Ort und diese auch zu verwirklichen. Das möchte ich gerne ändern. Ich finde, deswegen ist es auch wichtig, dass wir Projekte unterstützen, wo junge Menschen sich beteiligen können, wo junge Menschen auch ihre Vorstellungen umsetzen können. Aber ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, dass wir junge Menschen unterstützen, die schon aktiv mitmachen, sich einbringen, versuchen, was zu verändern. Das haben wir erst im September getan, unter anderem mit dem Wettbewerb Machen, wo wir eben auch Projekte unter der Kategorie junges Engagement auszeichnen. Und ich denke, da auch zu motivieren, auch andere junge Menschen, dass es auch was bringt, sich einzusetzen und andere wiederum zu motivieren, das ist schon ein wichtiges Signal und das brauchen wir auch. Genau, und ansonsten möchte ich gerne nochmal auf die Frage Vermögensverteilung eingehen. Das hat es schon mal angedeutet. Bis heute sind junge Menschen im Osten benachteiligt, weil wir sehen, dass Vermögen in Deutschland deutschlandweit besteht vor allen Dingen aufgrund von Erbschaften und wird durch Erbschaften weitergetragen. Und wir sehen eben gerade aufgrund der historischen Gründen, dass eben gerade ostdeutsche junge Menschen deshalb wenig Vermögen haben oder dieses auch aufbauen können. Und deswegen ist es auch nicht verkehrt, dass wir aktuell über das Thema Erbschaftssteuer auch diskutieren. Wenn das Thema Chancengerechtigkeit anzugucken, dann ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen, wie viele Ostdeutsche in Führungspositionen vertreten sind. Dazu hatten wir auch erst kürzlich berichtet, was den Elitenmonitor angeht, aber eben auch die Fortführung des Bundeskonzepts zu eben auch Ostdeutschen in Führungspositionen. Da haben wir auch uns selbst verpflichtet, als Bund da voranzugehen. Aber wir sehen eben noch über Branchen hinweg, dass wir danach Nachholbedarf haben und dass da noch, dass noch einiges zu tun ist, was wir da eben auch die angemessene Repräsentanz von Ostdeutschen in Führungspositionen erreichen. Das sind Themen, die wir weiterhin angehen müssen und was sich auch die Bundesregierung im Koalitionsvertrag auch vorgenommen hat. Diese ambivalente Perspektive möchte ich es mal nennen, des diesjährigen Berichts, was eben auch schon gut läuft, wo wir noch Herausforderungen sehen, das ist das eine, aber auf der anderen Seite zeigt uns auch der frische Blickwinkel der jungen Generation, dass wir, wie gesagt, eben ähnliche Herausforderungen damit umgehen müssen, dass man nach vorn geht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir eben auch jetzt jüngere Generationen mit einbeziehen in die Debatte, wenn wir über deutsche Einheit sprechen, gleichwertige Lebensverhältnisse, weil sie letztendlich ja auch die Zukunft prägen und auch die Zukunft gestalten wollen. Wenn ich den Bericht mir anschaue und einmal auch auf die Prozesse der deutschen Einheit, dann stehen wir ja vor aktuellen vielen Herausforderungen und Umbrüchen sozusagen. Und deshalb ist auch der Schwerpunkt Im dritten Teil des Berichts liegt im Deutschlandmonitor, der Studie des Deutschlandmonitors, mit dem Schwerpunktthema, wie veränderungsbereit ist eigentlich Deutschland? Und daraus geht klar hervor, dass die Menschen in Deutschland nicht veränderungsmüde sind, weder im Osten noch im Westen, aber das wird Dr. Reinhard Pollack noch mal vertiefen. Und ich will es auch gar nicht so weit vorwegnehmen, aber das ist schon ein ganz interessantes Ergebnis, was wir da sehen. Aber aufgrund eben auch verschiedener Erfahrungen, individueller Erfahrungen, wissen wir eben auch, dass Menschen unterschiedlich mit solchen Themen umgehen, unterschiedlich mit Wandel umgehen und unterschiedliche Perspektiven darauf haben. Aber was genau das bedeutet, das kann Ihnen gleich der Experte noch mal erläutern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kaiser.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Professor Pollack, bitte. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier die Ergebnisse der Studie Deutschlandmonitor vorzustellen und einige Ergebnisse hervorzuheben. Wir haben in unserer Gesellschaft aktuell ungewöhnlich viele Herausforderungen, sei es die außenpolitische Lage, Zuwanderung, Strukturwandel der Wirtschaft, Klimawandel. In all diesen Bereichen muss die Politik den Wandel gestalten. Der Wandel in einem Bereich kann für die Menschen bereits einiges abverlangen. Der Wandel in vielen Bereichen kann den Menschen sehr viel abverlangen. Sind denn die Menschen in unserem Land dazu bereit für diesen Wandel? Das war unsere Fragestellung beim Deutschlandmonitor 2025. Wir stellen insgesamt 4 Fragen. Sind wir in Deutschland veränderungsmüde oder veränderungsbereit? Gibt es bei der Veränderungsbereitschaft oder Müdigkeit regionale Unterschiede in unserem Land? Gibt es Unterschiede in einzelnen Bereichen und Politikfeldern? Und was beeinflusst eigentlich diese Veränderungsbereitschaft oder Veränderungsmüdigkeit bei den Menschen? Und um das wesentliche Ergebnis gleich vorwegzunehmen, Frau Kaiser hat das eben auch schon gesagt, die meisten Menschen in Deutschland sind nicht veränderungsmüde. Und dieser Befund gilt sowohl für Ostdeutschland als auch für Westdeutschland. Die Ergebnisse beruhen auf einer repräsentativen Telefonstudie, die wir deutschlandweit im Frühjahr diesen Jahres bei mehr als 4.000 Personen durchgeführt haben. Wir haben 2 Dinge unterschieden. Zum einen eine allgemeine Veränderungsbereitschaft und eine spezifische und verschiedene spezifische Veränderungsbereitschaften in den jeweiligen Politikfeldern. Wir haben zunächst das allgemein einschätzen lassen und haben gefragt, passieren die Veränderungen in unserer Gesellschaft zu schnell oder zu langsam? Sind die Veränderungen kaum zu spüren oder gehen sie viel zu tiefgreifend? Betreffen die Veränderungen zu viele oder zu wenige Bereiche in unserer Gesellschaft? Und werden diese Veränderungen von Ihnen selbst eher als Chance oder eher als Risiko wahrgenommen? Aus diesen Antworten von den mehr als 4.000 Menschen konnten wir insgesamt 5 Typen herausbilden, die unterschiedlich auf Veränderungen schauen. Wir finden 10% der Menschen, wir nennen sie Transformationsbefürworter, die offen sind für solche Veränderungen. 13 weitere Prozent nennen wir Transformationsoffene, also sehr ähnlich gruppiert, diejenigen, die zunächst positiv Veränderungen gegenüberstehen. Auf der anderen Seite haben wir 19% Transformationskritiker, die das sehen, und 7%, wir nennen sie Bewahrungsorientierte, die in ganz vielen Bereichen Veränderungen ablehnen. Die breite Mitte, 52%, sind ambivalent, wir nennen sie auch Transformationsambivalente. Zusammen ergibt das ein knappes Viertel der Bevölkerung, die sagt, ja, wir sind durchaus offen für Veränderungen, und ein anderes Viertel, das sagt, nein, wir sind da skeptisch, wenn es um Veränderungen geht, und wir haben eine breite Mitte. Und aus diesen Befunden, man hat ein Viertel, das eher ablehnend ist, man hat ein Viertel, das sagt gut, und man hat eine breite Mitte, leiten wir ab, dass man nicht davon sprechen könnte, dass es eine breite Veränderungsmüdigkeit in diesem Land geben würde. Wenn man sich die Zahlen getrennt anschaut für Ost- und Westdeutschland, finden wir nahezu überhaupt keine Unterschiede. In einzelnen Veränderungstypen sind Ostdeutschland praktisch gleich stark besetzt wie in Westdeutschland. Das heißt, es gibt keine ausgeprägte Veränderungsmüdigkeit oder Bereitschaft in einem der beiden Landesteile. Hier ist sich Deutschland auch für uns überraschend ähnlich. Dass die Menschen den Wandel und die damit verbundenen Herausforderungen aber sehr wohl spüren, zeigt die Einschätzung, dass knapp 40% der Menschen sagen, die gesellschaftlichen Veränderungen nehmen in der Tat als tiefgreifend oder sehr tiefgreifend wahr. In Ost genauso wie in West. Inwieweit bleiben die Befunde auch bestehen, wenn wir jetzt in einzelne Politikfelder hineinschauen? Hier haben wir zunächst gefragt, in welchen Politikfeldern stehen denn die größten Veränderungen an oder nehmen die Menschen die größten Veränderungen wahr? Genannt wird an erster Stelle Verteidigung und äußere Sicherheit und es folgen Zuwanderung und Wirtschaft bzw. struktureller Wirtschaftswandel. Wir haben diese drei Politikfelder sowie die Bereiche Klima, Digitalisierung und Alterung der Gesellschaft hervorgenommen und haben hier nochmal spezifischer bei den Menschen nachgefragt. Es zeigt sich in all diesen Bereichen jeweils kleinere Unterschiede. So wird die Geschwindigkeit bei der Digitalisierung viel häufiger als zu langsam wahrgenommen als die Veränderungen in anderen Bereichen. Und umgekehrt werden Veränderungen im Bereich Migration viel häufiger als zu schnell wahrgenommen, als das in anderen Bereichen der Fall ist. Regionale Differenzen hinsichtlich der Veränderungsgeschwindigkeit fallen zwischen Ost und West allerdings gering aus. Es zeigt sich vor allem im Bereich Klima und Wirtschaft, dass es hier leichte Unterschiede zwischen den Landesteilen gibt. Am Beispiel der Wirtschaft und der Alterung der Gesellschaft stelle ich unser Vorgehen vielleicht kurz dar. Wir haben nicht nur nach Geschwindigkeit und Tiefe bei den Veränderungen gefragt, sondern haben auch nach den Alltagserfahrungen der Menschen gefragt. Wir haben sie gefragt, inwieweit man ihnen bestimmte Dinge zumuten kann, jeweils ein Beispiel, und haben nach Lösungsansätzen gefragt, jeweils auch beispielhaft für die jeweiligen Politikbereiche. So stimmen im Bereich der Wirtschaft 32% der Menschen der Aussage eher oder voll zu, dass sie im unmittelbaren Umfeld die Nachteile des wirtschaftlichen Strukturwandels deutlich spüren. Dagegen sagen 29% teils, 39% stimmen nicht zu. Sie sehen hier etwas mehr bei der Nichtzustimmung, dass die Menschen das merken, aber das ist immer ein großer Teil, der genau diesen Strukturwandel auch merkt. Und dieser Anteil ist tatsächlich auch im Osten etwas stärker, höher als im Westen, 37% versus 31%. Wir haben gefragt, inwieweit kann man ihnen denn zumuten, dass sie wegen des strukturellen, wirtschaftlichen Strukturwandels sich beruflich neu orientieren müssten. Hier sagen 31%, das fände ich eine Zumutung, 46% sagen, das wäre keine Zumutung. Und schließlich meinen 63%, dass in Regionen, die stark vom Wirtschaftswandel betroffen sind, auch viel Unterstützung einfließen sollte. Menschen in Ostdeutschland sagen dies etwas häufiger und plädieren etwas häufiger für eine stärkere politische Kompensation für stagnierende Regionen als Menschen, die es in Westdeutschland tun. 70% in West, 70% in Ost, 62% in West. Die alternden Gesellschaften nehmen 63% der Befragten in ihrem unmittelbaren Umfeld wahr. Interessant ist hier die Frage nach der Zumutung. Während in fast allen spezifischen Politikfeldern sich die Befürwortung und Ablehnung von diesen, wir nennen das Zumutungsfragen oder Zumutungen, mehr oder weniger die Waage halten, bringt die Frage nach einer längeren Lebensarbeitszeit für die gleiche Rente eine deutliche Ablehnung. 58% würden dies als Zumutung sehen. Und dies ist auch der einzige der 6 Politikbereiche, wo wir so eine deutliche Positionierung in der Bevölkerung sehen. Auch wenn es in diesen einzelnen Politikbereichen kleinere Unterschiede in der Veränderungsbereitschaft gibt, übt vor allem die allgemeine Veränderungsbereitschaft, die ich eingangs skizziert habe, einen wesentlichen Einfluss auf die Sichtweise in diesen Politikfeldern aus. Wenn ich allgemein für mehr Veränderung bin, dann bin ich auch in allen Politikfeldern, in allen 6, die wir untersucht haben, eher für Veränderung. Wenn ich eher für Bewahrung bin, allgemein gesprochen, dann ist es auch tatsächlich konsistent in allen 6 dieser genannten Politikfeldern der Fall, dass ich eher auf Bewahrung gehen möchte. Woran liegt das aber nun, dass manche Leute eher veränderungsbereit sind als andere? Naheliegend ist hier der Blick zurück auf die persönlichen, auf die Erfahrungen. Wir haben mal die letzten 10 Jahre genommen, bewusst nicht die letzten 35 Jahre, weil man dann einige Leute ausschließen würde, nämlich die noch Jüngeren, und haben gefragt, wie haben Sie die Veränderungen persönlich in Ihrem Umfeld und in Deutschland wahrgenommen? Und hier zeigen die Ergebnisse, dass negative Erfahrungen einhergehen mit einer geringeren Veränderungsbereitschaft. Allerdings nicht für alle. Für die ersten vier Typen, die ich genannt habe, von ich befürworte Veränderungen bis zu, naja, ich bin einigermaßen kritisch, hat das kaum einen Einfluss. Es sind vor allem die Befragungsorientierten, die wir mit 7% identifiziert haben, bei denen diese negativen Erfahrungen wirklich durchschlagen und die sagen, also wenn wir eine negative Erfahrung gemacht haben, dann hat das auch einen Einfluss auf unsere generelle Einstellung zu Veränderungen. Und so zeigen auch die Daten des Deutschlandmonitor, dass belastende Transformationserfahrungen durchaus einen Einfluss darauf haben, ob Menschen veränderungsbereit sind oder veränderungsmüde. Aber es ist eben nicht die wichtigste Einflussgröße. Denn wichtiger sind persönliche Merkmale wie Bildung und Einkommen. Und wichtiger ist auch der Blick auf die Gegenwart und die Zukunft. Frau Kaiser hat das in ihrem Beitrag bereits anmoderiert, diesen Blick in die Zukunft. Die Menschen, die ein höheres Einkommen haben und eine höhere Bildung haben, sind auch häufiger diejenigen, die transformationsbereit sind. Denn sie haben die Mittel, auch diesen Wandel gut zu bewältigen. Dagegen sind diejenigen am anderen Ende, die wir Bewahrungsorientierte nennen, und diejenigen, die in diesen Veränderungen eher ein Risiko sehen und auch mit ihrem geringen Einkommen und ihrer vergleichsweise niedrigeren Bildung auch weniger Mittel haben, auf die Herausforderungen und Veränderungen einzugehen und zu gestalten. Entsprechend bieten die Ergebnisse des Deutschlandmonitors 2025 nicht nur einen Blick darauf, ob wir veränderungsbereit, veränderungsmüde sind, nicht nur, ob es Unterschiede zwischen Ost und West gibt, sondern auch Ansätze, auf was zu achten ist, um diejenigen, die eher skeptisch dem Wandel gegenüberstehen, bei den anstehenden Veränderungen zu helfen, zu unterstützen und diese mit ins Boot zu nehmen. In diesem Kurzbericht, der auch in dem Bericht der Ostbeauftragten abgedruckt ist, haben wir erste Ergebnisse aus diesem Deutschlandmonitor zusammengefasst. Wir werden Anfang nächsten Jahres, wie in den vergangenen Jahren auch, einen längeren Hauptbericht herausgeben, wo wir nochmal detailliert auf einzelne Ergebnisse eingehen und den Sie dann auch gerne über uns beziehen können. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen und beginnen hier vorne bei der Kollegin auf der rechten Seite.
Julia Sandali von der Deutschen Welle. Ich wollte fragen, natürlich in einer Umfrage können Leute antworten und was sie da meinen, ist nicht dann vielleicht in der Praxis zu sehen, dass man sich als veränderungsbereit erklärt, aber dann in der Praxis passiert das nicht. Hat man eine Idee, ob das der Fall ist, ob es da Unterschiede auch regional gibt? Und dann eine zweite Frage, es gab noch eine Umfrage zum Thema Ost und West, und die Zahlen zeigen, dass immer weniger Leute in Deutschland glauben, dass Ost- und Westdeutschland zusammengewachsen sind, und diesen Trend geht seit jetzt 5-6 Jahren weiter so. Haben Sie vielleicht eine Idee, was die Gründe dafür sein könnten? Vielen Dank.
Ich würde vielleicht mit der letzten Frage beginnen und dann an Herrn Dr. Pollack zu der ersten Frage weitergeben. Ich denke, es muss uns natürlich zu denken geben, warum wir diesen Trend sehen. Aber ich vermute dahinter, dass es schon so ist, dass wir unter enormem Krisendruck stehen. Und natürlich, und das ist ja auch ein Stück weit ein Ergebnis dieser Studie Deutschlandmonitor, dass wir schon auch sehen, dass Menschen, die bereits oder die weniger Ressourcen haben als andere, auch schwieriger mit Krisen umgehen können und auch weniger resilient dagegen sind. Und da wir ja durchaus diese strukturellen Unterschiede noch sehen, auch in Ostdeutschland, wird ja auch gerne mal verglichen, also welche Bedingungen habe ich gerade. Und je schwieriger die Zeiten werden, umso mehr hat man vielleicht auch den Eindruck, dass man vergessen wurde oder abgehängt sich fühlt. Und das ist ja auch kein neues Phänomen, dass wir das wissen aus Ostdeutschland, dass ein Teil der Bevölkerung sich eben als Bürger zweiter Klasse fühlt und dass dieser Eindruck vielleicht noch verschärft wird durch eben die aktuellen schwierigen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das ist jetzt einfach meine persönliche Einschätzung dieser Zahlen.
Vielleicht zu Ihrer ersten Frage. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir haben versucht, durch diese Zumutungen, die wir da formuliert haben, das auch für die Menschen greifbar zu machen. Was wollt ihr da eigentlich, wenn es um Veränderungen geht? Und dennoch gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Einstellung und Verhalten. Also, wobei wir denken, dadurch, dass wir sie ein Stück weit kontextualisiert haben. Nehmen Sie das wahr in Ihrer Umgebung. Was wäre denn, wenn wir Ihnen das zumuten würden, dass wir da doch an einem Punkt kommen, wo wir recht nah an einer Einschätzung sind, wie das Verhalten dann auch tatsächlich aussehen würde. Und ich mag auch betonen, es gibt ja auch durchaus eine Gruppe, die das ablehnt. Ja? Es gibt auch Leute, die sagen, das ist eine Zumutung, aber es ist eben nicht die Mehrheit. Die Mehrheit sieht das nicht als Zumutung.
Wir machen in der Mitte weiter, Herr Kollege.
Ja, vielen Dank, Jonathan Packroff von The Pioneer. Frau Kaiser, Sie haben heute Morgen zum Thema Vermögensungleichheit schon gesagt, dass Sie die Idee eines Grunderbes für eine spannende Idee halten. Das hat ja schon Ihr Vorgänger auch befürwortet. Irgendwann muss aus einer Idee ja auch Praxis werden. Also wie hoch sollte das denn aus Ihrer Sicht sein, wenn man so ein Grunderbe einführt, um diese Vermögensungleichheit zwischen West und Ost sozusagen abzubauen? Und zweitens, sehen Sie denn eine realistische Chance, da noch eine Veränderung auch in dieser Legislaturperiode umzusetzen? Frau Reiche zum Beispiel hat ja schon gesagt, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer wäre Gift und warnt vor allem vor negativen Folgen für Unternehmensnachfolgen.
Ja, also ich denke, es ist wichtig, wenn wir solche Debatten führen über Gleichheit, gerade auch Vermögensgleichheit in Deutschland, dann müssen wir natürlich auch verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und das Grunderbe, das ist ja auch von meinem Vorgänger Carsten Schneider auch ins Spiel gebracht worden. Und ich halte das für eine spannende Idee. Sage jetzt aber auch, das sollten wir weiter diskutieren an dieser Stelle erstmal. Punkt. Also das ist jetzt erstmal ein Diskussionsbeispiel sozusagen oder ein Aspekt. Ich denke, wir müssen ja grundsätzlicher Art gucken. Das ist ja nicht nur der Vermögensunterschied zwischen Ost und West, sondern wir sehen ja einen Vermögensunterschied insgesamt in Deutschland. Die Schere geht weit auseinander, der oberen 10% im Vergleich zum Rest Deutschlands, der Bevölkerung. Und das ist ja die Frage, wie können wir da was dagegen tun? Ich hatte es vorhin kurz angesprochen. Es ist ja schon so, dass Vermögen in Deutschland vor allem durch Erbschaften vererbt wird und nicht durch eigene Leistung aufgebaut werden kann. Also eher seltener oder weniger oder nicht in dem Umfang. Und da müssen wir uns schon überlegen, wie können wir damit umgehen. Und da ist natürlich die Frage Reform der Erbschaftssteuer schon eine relevante Frage. Und es gibt ja auch verschiedene Stimmen aus der Union, die durchaus auch zumindest auch bereit sind, über die Erbschaftssteuer zu diskutieren. Das sollten wir auch tun. Im Koalitionsvertrag haben wir jetzt dazu, genauso wie zur Vermögenssteuerreform, noch keine Festlegung getroffen. Deshalb heißt nicht, dass wir nicht weiter auch in der Koalition darüber reden müssen. Insbesondere auch mit Ergebnissen wie auch des Deutschlandsmonitors. Aber ich denke, das sind ja jetzt noch, gibt es auch andere Studien, dass Menschen, die, wenn wir die Herausforderungen angehen wollen, wenn wir die Leute mitnehmen wollen bei dem Wandel, den wir angehen müssen, wenn wir den gestalten wollen, dann müssen wir auch den Menschen die Ressourcen geben, dass sie das tun können und dass sie dabei sind und auch eher veränderungsbereiter sind. Und da spielt das schon auch eine weiterhin wichtige Rolle. Und deswegen sollten wir über die Themen auch weiter diskutieren.
Jetzt haben Sie nicht meine konkrete Frage nach der Höhe beantwortet.
Ja, weil ich keine konkrete Zahlen nennen will, weil ich glaube, das muss man ja eben auch besprechen. Was wäre denn möglich? Also man muss es ja immer abwägen im Sinne von, was ist wirklich dann eine Basis, um ein Kapital aufzubauen? Reden wir in dieser Form von Grunderbe oder reden wir um Chancen zu ermöglichen, mit Blick auf meine Ausbildung zum Beispiel? Also das sollten wir schon auch differenzieren, wenn wir über solche Vorschläge sprechen. Wir haben jetzt auch im Koalitionsvertrag die Frühstartrente mit drin, wo es darum geht, dass man jungen Menschen ab 6 Jahre bis 18 sozusagen eine kapitalorientierte Altersvorsorge schon dabei unterstützt, diese aufzubauen, eine kapitalbasierte Altersvorsorge. Das ist auch ein möglicher Baustein, aber ich denke, grundsätzlich geht es darum, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir wegkommen von diesem reinen Vermögensungleichheit, die rein auf Erbschaften beruht.
Herr Kollege.
Torben Lehning, ARD Hauptstadtstudio. Frau Kaiser, jetzt gibt es eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, kam heute raus. Da wird nochmal darauf hingewiesen, dass der Osten sich noch so sehr recken und strecken könne. Am Ende würde man nie an gleichwertige Lebensverhältnisse herankommen. Es gäbe starke Ungleichheiten, was die Wirtschaftskraft des Ostens anginge. Und das wäre in den vergangenen Jahren sogar eher rückläufig gewesen, sagt diese Studie. Ist es Ihrer Meinung nach noch das richtige Ziel, zu sagen, wir kommen zu den gleichwertigen Lebensverhältnissen in Ost und West, oder macht man da falsche Versprechungen?
Ich glaube, daran zu arbeiten und sich das als Ziel zu setzen, ist nach wie vor sehr relevant, weil letztendlich geht es ja auch darum, dass wir wollen, dass Menschen, wie gesagt, in ihrer Heimat, sage ich mal, gut leben können oder dass es auch Regionen gibt, wo man auch wieder hinziehen möchte oder dort ein neues Leben sucht. einfach weil wir wollen ja keine Region aufgeben. Ich glaube, man muss immer gucken, welche Potenziale gibt es vor Ort, wo kann man daran ansetzen. Und wir reden gerade in diesen Zeiten über Disruption, wir reden über Umbrüche. Und natürlich gibt es eingetretene Pfade, die entsprechend auch bestimmte Entwicklungen bedingen. Aber da ist ja eher die Frage, wie können wir die aufbrechen? Und wir haben schon gesehen, dass die gezielte Ansiedlung auch von Forschungsinstitutionen auch Veränderungen bewirken. Das mag manchmal langsam erscheinen, aber ich denke, da sollten wir weiter dran festhalten. Wir sehen zum Beispiel auch, dass in Regionen, da wo auch in Ostdeutschland, wo Forschungseinrichtungen etabliert wurden und wo es um Wachstumsregionen geht, dass da auch die Zustimmung auch zu Rechtspopulisten oder auch zur AfD auch weit geringer ausfällt als vergleichsweise anderen Wachstumsregionen. Also das ist schon auch, was man sich da genauer anschauen sollte und warum es auch wert ist, sozusagen weiter daran anzuknüpfen. Und ich will vielleicht auch eins sagen, alle Maßnahmen, die wir im Bereich gleichwertige Lebensverhältnisse auf den Weg bringen, die dienen ja am Ende der Entwicklung aller sogenannter strukturschwacher Regionen, Ost und in West. Und gerade das Thema demografischer Wandel, was wir jetzt vor allen Dingen in der Fläche in Ostdeutschland besonders frappierend sehen, betrifft aber auch Regionen in Westdeutschland und kann auch in Regionen Westdeutschlands zunehmend eine Herausforderung darstellen. Es gibt bereits auch gute Lösungsansätze in einzelnen Regionen vor Ort, da kann man vielleicht auch voneinander lernen, aber nichtsdestotrotz heißt es, insgesamt müssen wir uns die Frage anschauen, wie können wir eigentlich Kommunen unterstützen, die ihre Haushalte nicht mehr zubekommen, wie gehen wir da mit der Ausstattung der Kommunen um, wie können die eigentlich ihre Pflichtaufgaben noch erfüllen, wenn es schon bei den Freiwilligen eng wird. Also das sind alles Fragen, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen müssen, damit wir nicht am Ende auch so diese Stadt-Land-Diskussion weiterführen müssen und natürlich auch die Menschen, die davon eben auch betroffen sind, dass die eben auch bereit sind, wie gesagt, den Wandel auch mitzugehen. Wir wissen ja, viele Menschen wohnen eher in den strukturschwachen oder auch ländlicheren Regionen. Und deswegen sind wir gut beraten, dafür zu sorgen, dass die auch dort, wo sie leben, ein gutes Leben haben können.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Kollege, daneben.
Uwe Jahn, ARD Hauptstadtstudio Hörfunk. Erstmal eine Frage an Herrn Professor Pollack. Sie hatten vorhin über die Veränderungsbereitschaft gesprochen und dazu auch die Zahlen genannt. Im Eifer des Gefechtes habe ich nicht mitbekommen, ob Sie da nur die Ostdeutschen oder auch sozusagen West wie Ost gemeint haben. Das ist die erste Frage zum Verständnis. Das zweite, Sie haben es nur kurz angedeutet, dass Sie auch Gedanken dazu haben, wie man diejenigen, die veränderungsskeptisch sind, mitnehmen kann. Wenn Sie dazu Näheres wissen, würde mich das sehr interessieren.
Ja, zunächst zu Ihrer Frage. Es gibt in dem Bericht auf Seite 117 die entsprechende Grafik dazu. Das ist sowohl für Ost als auch für West. Und da sehen Sie auch die marginalen Unterschiede nochmal aufgespalten zwischen Ost und West. Also das ist, auf das ich mich bezogen habe. Das Zweite ist, dass es in der Tat für unterschiedliche Politikfelder unterschiedliche Lösungsansätze sehr wahrscheinlich gibt. Also wir haben jetzt konkret, was ich beim Beispiel der Wirtschaft gesagt habe, dass es dann eben eine gewisse Kompensation braucht, wenn da ein struktureller Wandel da ist, ein Umbruch da ist, um genau in diese Regionen mit zu unterstützen. Das wäre ein Beispiel, wo auch eine hohe Zustimmung dafür da ist in der Bevölkerung, dass man sagt, genau, das wäre so eine Maßnahme. Während das vielleicht bei Klimawandel, Zuwanderung oder Alter ganz anders aussehen würde. Also wenn man weiß, viele sind gegen eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit, dann kann man sagen, das brauchen wir jetzt aber unbedingt trotzdem und das müssen wir machen, weil zwingend notwendig. Man kann aber auch überlegen, wenn ich so eine starke Ablehnung weiß, bei der Bevölkerung, dass man sich dann vielleicht andere Dinge überlegt in die Richtung. Also es gibt nicht einen Lösungsansatz, wenn man sagt, die Leute sind nicht veränderungsmüde, dann lasst uns doch das so und so und so machen, sondern ich glaube, man muss da wirklich direkt in die einzelnen Politikfelder reingehen und die jeweiligen Sorgen von den Personen dann auch tatsächlich ernst nehmen. Und dafür glaube ich, Das reicht bei weitem nicht, aber es gibt so einen Hinweis darauf, dass es eben diese Unterschiede gibt, je nach Politikfeldern, und man da dann entsprechend nochmal genauer gucken müsste.
Frau Buschow.
Ja, danke. Ich würde auch noch mal gern zu den Zahlen nachfragen, Herr Pollack, und zu Ihrer Bewertung der Zahlen. Also Sie schließen ja aus den Zahlen, die Deutschen sind nicht veränderungsmüde. Wenn man sich das aber im Detail anguckt, habe ich auch Probleme damit, Veränderungsbereitschaft rauszulesen. Also wenn wir sehen, ein Viertel will Transformation gar nicht oder ist ambivalent, schreit daraus ja nicht, hurra, wir wollen Veränderung. Also können Sie vielleicht mal auf den Punkt bringen, anders formuliert, wie veränderungsbereit halten Sie die Deutschen tatsächlich, wenn auch nicht veränderungsmüde? Und vielleicht die Frage an die Politikerin, was sagt Ihnen denn dieser Block der Ambivalenten? Der ist ja total schwer zu greifen. Wie geht man damit politisch um, mit der Mehrheit der Menschen, die sagt, Transformation, ich bin ambivalent? Das sagt Ihnen ja eine Runde gar nichts.
Sie haben, ja, ich fange vielleicht kurz an. Sie haben den Punkt vollkommen richtig herausgearbeitet. Ich bin auch nicht hier und sage, hurra, wir sind veränderungsbereit, lasst uns mal loslegen, sondern diese Frage, wenn wir diese vielen Herausforderungen haben, ist es dann irgendwann eine Überlastung von uns? Sind wir denn irgendwie diesem ganzen Wandel, diesen ganzen Reformen überdrüssig? Das war eher diese Stoßrichtung, wo wir sagen, oder ist meine Interpretation, wir sagen, das ist es nicht. Also wir sehen einen kleineren Teil der Bevölkerung, ungefähr ein Viertel, das sagt, ich bin der Sache eher oder ganz überdrüssig. Bei den anderen, glaube ich, hat man tatsächlich die Möglichkeit, also man weiß, wenn es um Veränderungen geht, da ist ein Viertel, das aufgeschlossen dem gegenüber ist, und man hat eben diese breite Gruppe, wo man sagt, naja, also vielleicht geht es ein bisschen zu schnell, vielleicht geht es ein bisschen zu langsam, dass sich das tatsächlich in allen Politikfeldern dann auch widerspiegelt. Ist das in meiner Lesart eine Gruppe, wo wir sagen, die muss man dann wirklich gut mitnehmen. Das kann in die eine oder das kann in die andere Richtung fallen. Aber es ist nicht so, dass man auf einer hoffnungslosen Mission ist, dass man da erstmal eine große Wand gegen sich hat. Also die Person muss man dann tatsächlich ansprechen durch verschiedene Maßnahmen oder durch auch Reformen, wo man weiß, da ziehen vielleicht die Leute mit, und sie entsprechend erklären. Sie sind das aber vielleicht besser.
Ich glaube einfach, wenn nicht alles besser ist, wäre auch schön. Aber ich glaube, am Ende geht es ja darum, dass wir auf der einen Seite vielleicht erwartet haben oder befürchtet haben, dass eine große Veränderungsmüdigkeit besteht, weil einfach so viel auch in der Vergangenheit schon passiert ist, wo man sich anpassen musste, wo Veränderungen im Raum stehen. Und weil natürlich eine große Unsicherheit besteht aufgrund der Weltlage auch. Also ich meine, es gibt die Allianz mit den USA ist durch die Handelspolitik, die sorgt für Unsicherung, die Krisen- und Konfliktsituation international sorgt für Verunsicherung. Und die Wirtschaftslage auch. Wenn ich jetzt Schlagzeilen sehe, fast täglich, welche großen Unternehmen wie viele Arbeitsplätze abbauen. Und das sorgt für große Verunsicherung. Und es kann natürlich auch eine Chance sein, dass Leute auch sagen, wir müssen uns verändern, um diesen Trends auch was entgegenzusetzen. Insbesondere was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und ich glaube, die große Herausforderung für die Politik, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa, aber auch jetzt in Deutschland natürlich, ist auf der einen Seite jetzt Maßnahmen zu treffen, die uns langfristig Perspektiven geben, die langfristig uns so gut aufstellen, dass wir in einem weiterhin starken Land leben können, was Wirtschaft angeht, was unsere Gesellschaft, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht, betreffend. Auf der anderen Seite aber auch konkrete Ergebnisse liefern, sodass die Menschen auch spüren, dass sich was verändert. Weil abstrakte Veränderungen spüren die Menschen ja nicht sofort bei sich in ihren eigenen Lebensrealitäten und in ihrem Umfeld. Und daran machen sie ja fest, ob sie dem Veränderungen zustimmen oder auch nicht, oder ob sie politischen Entscheidungen zustimmen oder auch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt wichtig, dass wir bei den Dingen, die wir auch vereinbart haben im Koalitionsvertrag, dass wir da eben vorwärts kommen, dass wir jetzt auch investieren. Da haben wir jetzt einiges schon auf den Weg gebracht, so wie wir es auch angekündigt haben. Das muss sich eben auch bei den Menschen zeigen. Und wenn das nicht so schnell möglich ist, dann müssen wir auch im Erwartungsmanagement arbeiten. Dann müssen wir auch sagen, dass es also auch Klartext sprechen. Und damit die Menschen auch wissen, das ist jetzt nicht von heute auf morgen getan mit den Reformen oder auch mit den Veränderungsprozessen. Also ich glaube, das ist ja so, Perspektiven aufzeigen und es so konkret wie möglich machen, ist schon wichtig, um die Menschen, die Akzeptanz bei den Menschen mit zu erzeugen und diese auch mitzunehmen. Und wie gesagt, bei all den Reformdruck ist es auch so, dass wir den Menschen die Ängste nehmen müssen, dass sie die Verlierer sind dieses Wandels oder dass sie Verlierer sein könnten, wenn sich Dinge verändern. Weil das ist, glaube ich, das, was viele Menschen umtreibt, dass sie das, was sie haben, dass das weniger werden kann, dass sie das verlieren. Und ich glaube, wenn wir diese Ängste nehmen können, wenn wir Sicherheiten geben können, dann können wir auch eher eine Veränderungsbereitschaft herbeiführen.
Frau Kollegin.
Jetzt. Guten Tag, Kolumba Krieg vom Deutschlandradio. Ich hätte eine Frage. Also Sie hatten ja schon angerissen, dass die nach wie vor die große Ungleichheit gibt zwischen Ost und West. Was, und das wurden auch schon teilweise Maßnahmen angerissen, aber worauf würden Sie Ihr Hauptaugenmerk legen, was jetzt angegangen werden sollte, um diese Ungleichheit zu verringern? Und noch eine Frage, die auch nach vorne gerichtet ist. Zum einen gibt es eben diese wirtschaftliche Ungleichheit, aber ja auch, wie Sie, Herr Pollack, dargestellt haben, bei den Einstellungen gar nicht so große Unterschiede. Würden Sie sagen, man sollte eher mehr über die Unterschiede sprechen oder eher weniger, um die vielleicht auch nicht immer wieder so in den Vordergrund zu stellen?
Ja, also ich glaube, wir sollten da über Unterschiede sprechen, wo sie tatsächlich wahrnehmbar sind. Und das sind eher die strukturellen Fragen. Und was Sie gesagt haben, was ich jetzt konkret angehen will, also als Ostbeauftragte mache ich ja keine eigenen Gesetze in der Form, aber mir ist natürlich schon wichtig, dass wenn wir jetzt über Investitionen sprechen, dass wir auch mit Blick auf das gesamtdeutsche Fördersystem, was wir ja schon etabliert haben im Bund, dass wir da auch genauer hingucken, dass das auch in die Regionen, den Regionen zugutekommt, die tatsächlich auch einen Bedarf haben. Das ist dann eben, wenn wir, wie gesagt, über die Indikatoren von Strukturschwäche sprechen, eben auch vor allen Dingen Ostdeutschland in der Fläche, dass wir das weiter im Blick behalten, dass wir die Wirtschaftsförderung entsprechend auch gestalten, gerade was den Mittelstand angeht. Und wenn wir jetzt über Veränderungsprozesse sprechen, Digitalisierung, da müssen wir eben auch, es gibt ja unheimlich viele Förderprogramme, da müssen wir die auch so ausgestalten, dass eben auch der Mittelstand, kleine, mittlere Betriebe, die auch nutzen können. Also das so pragmatisch, manchmal sind es kleinere Stellschrauben, an denen man da drehen muss, aber dass man da eben auch praxisnäher arbeitet, damit das auch ankommt vor Ort. Also das ist das eine, Investitionen, Infrastruktur, gerade in Ostdeutschland, dass wir das stärken. Aber ich will auch gerne nochmal betonen, wenn ich Entscheidungen treffe und Entscheidungen treffe oder Entscheiderinnen, dann ist es gut, wenn man sich auch selber dort irgendwo wiederfindet. Also auch ostdeutsche Entscheidungsfunktionen zu sehen und das auch ins Bewusstsein zu führen, das halte ich in meiner Rolle auch für nach wie vor sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich froh, dass wir das Bundeskonzept fortschreiben. Wir haben schon eine Verbesserung gesehen in den letzten Jahren, weil man einfach auch eine Selbstverpflichtung in den Ministerien herbeiführen konnte und sogar eigene Studien in den Häusern teilweise gemacht werden, um das nochmal stärker zu beleuchten, das Thema. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei dem ganzen Anliegen. Und wie gesagt, was mir auch wichtig ist als Ostbeauftragte, dass wir diejenigen, die sagen, ich will auch was vor Ort verändern, mit vielleicht auch kleineren Initiativen, die auch zu größeren Initiativen und Projekten werden können, die dem gemeinschaftlichen Zusammenhalt dienen oder eben auch gemeinwohlorientierte Öffentlichkeit schaffen, also dass man eben auch zusammen was erreichen kann, was Verbindendes, dass man das stärkt. Ich habe den Wettbewerb Machen angesprochen, das ist ein was, wo wir eben auch Preise auszeichnen, Preisgelder vergeben und Förderungen verteilen, wo man eben sagt, es ist toll, was ihr vor Ort macht, ihr schafft eine Situation oder eben auch ein Gefühl der Offenheit und des Zusammenhalts. Und das ist so wichtig für unsere Gesellschaft, gerade auch für Ostdeutschland, wo man auch darauf angewiesen ist, dass Menschen auch dorthin in die Region gehen und dorthin ziehen. Also dieses Klima dafür zu sorgen, das halte ich für enorm wichtig. Also Zivilgesellschaft zu stärken, die sozusagen positiv die Dinge angehen und dafür auch andere motivieren, das halte ich in meiner Rolle auch noch für sehr zentral.
Herr Wenig.
Frau Kaiser, Sie haben auch noch mal im Bericht selbst erwähnt, wie wichtig Ihnen die Bedeutung von Jugendclubs ist und dass es die auch gerade in der ostdeutschen Fläche gibt. Aktuell ist es ja eher der Fall, dass die geschlossen werden. Das wird kommunal entschieden. Was können Sie da als Ostbeauftragte machen?
Es ist natürlich so, dass Jugendclubs und solche Einrichtungen, das sind natürlich eher so freiwillige Leistungen und Aufgaben, die die Kommunen unternehmen. Und da ist es natürlich auch so, dass man darüber sprechen muss, auch mit den Bundesländern, Wie können wir eigentlich gemeinsam dafür sorgen, dass die Kommunen die Kraft haben, solche Einrichtungen zu erhalten oder weiter zu betreiben? Es gibt ja durchaus, gerade im Bereich der Städtebauförderung oder eben auch mit dem Programm, was wir in der letzten Legislatur hatten, Sanierung kommunaler Einrichtungen, auch Fördermittel des Bundes, Förderprogramme des Bundes, mit denen man das unterstützt. Aber ich denke, wenn wir über Zusammenhalt sprechen, wenn wir über auch die Leistungsfähigkeit auf der kommunalen Ebene sprechen, müssen wir vielleicht auch überlegen, wie unsere ganzen Strukturen, was Bundeshaushaltsordnung etc. angeht, ob wir da vielleicht auch ein Stück weit anders mit umgehen müssen, damit wir auch wieder mehr Potenzial, mehr Möglichkeiten, also mehr Gestaltungskraft auch auf den unteren Ebenen, also kommunalen Ebenen herbeiführen können, um solche Leistungen auch zu ermöglichen. Weil das ist, glaube ich, das, was gerade extrem schwierig ist. Ich sage jetzt, ich will Jugendclubs erhalten und die Kommunen sagen mir, ich muss erst mal gucken, wie ich den Brandschutz realisieren kann. Und ich glaube, da müssen wir einen Weg finden, weil junge Menschen zum einen befähigt werden sollen, selber auch aktiv zu werden, sich vielleicht auch zu verwirklichen, indem sie den Jugendclub selber gründen oder aufmachen. Also das kann auch ein Empowerment sein, was dabei hilft, also die Jugendlichen auch zu ermutigen. Auf der anderen Seite müssen die Kommunen in der Lage sein, ihnen auch die Rahmenbedingungen zu geben. Also das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt ansetzen müssen, gemeinsam in Austausch und Dialog mit Bund, Ländern und Kommunen. Und vielleicht eins noch, weil ich das vorhin nicht erwähnt habe, mit der Frage, was kann ich machen, um die Ungleichheiten zu vermeiden oder zu verringern. Ich habe Löhne angesprochen. Da geht es natürlich um den Erhalt gut bezahlter Arbeitsplätze. Deswegen ist mir auch die Unterstützung der Chemieindustrie in Ostdeutschland wichtig, einfach auch mit Blick auf die Stabilität der Arbeitskräfte, die Automobilindustrie, wo wir gerade Herausforderungen sehen. Und gerade die tarifgebundenen Arbeitsplätze sind aber so wichtig, auch als Vorbild für andere Unternehmen, aber eben auch für die Lohnstrukturen vor Ort. Und dass wir jetzt das Tariftreuegesetz verabschiedet haben oder zumindest eingeführt haben, ist natürlich wichtig, dass wir auch die Tarifbindung stärken, weil tarifgebundene Unternehmen sorgen dafür, zum einen dafür, dass es ordentliche Löhne gibt und auf der anderen Seite auch, dass Mitbestimmung, Selbstwirksamkeit im Unternehmen auch durchaus Beitrag dazu hat, dass man demokratischen Einstellungen auch gestärkt werden. Also daher ist auch die Tarifbindung enorm wichtig, dass wir die stärken in Ostdeutschland, weil die im Vergleich zu Westdeutschland leider weniger stark ausgeprägt ist.
Frau Buschow.
Ich würde gerne noch mal auf das zurückkommen, womit Sie angefangen haben, Frau Kaiser, nämlich die junge Generation, also die jüngere Generation, die selber nicht, entweder gar nicht oder nicht mehr bewusst die DDR miterlebt hat. Können Sie vielleicht mal auf den Punkt bringen, was diese Generation ausmacht? Also Sie haben gesagt, die Nachwendegenerationen unterscheiden sich in Ost und West nicht in den Themen, aber in der Gewichtung. Also können Sie vielleicht mal auf den Punkt bringen, was ist denn das Spezifische an der ostdeutschen Nachwendegeneration? Vielleicht auch in Abgrenzung eben zur Elterngeneration, die die DDR bewusst miterlebt hat, Brüche erlebt hat und so weiter.
Ja, also meine Generation, wenn ich es so sagen darf, es ist schon so, dass sie alle Möglichkeiten hatten, hier in einem freien Land aufzuwachsen und eben auch ähnliche Chancen hatten wie eben auch in Westdeutschland, aber das ist durchaus geprägt war auch von den Erfahrungen der Eltern. Und das überträgt sich auch auf die junge Generation, dass man schon auch das Bewusstsein dafür hat, dass sich von heute auf morgen alles ändern kann und dass vielleicht auch kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und dass man eben auch aufgrund der Vermögenslage vielleicht nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie westdeutsche Jugendmenschen, ein Haus zu ein Eigenheim sich zu leisten oder darin zu wohnen, weil man einfach nicht das Kapital dafür hat. Also das sind Unterschiede, die wir sehen zwischen den jungen Menschen. Und ich denke schon, dass das eben auch was damit macht, wie ich, welche Zukunftsperspektiven ich habe oder wie ich die Zukunft auch betrachte mit den Erfahrungen, die meine Eltern vielleicht gemacht haben. Also dass ich da eine andere Bewertung einfach dann auch daraus ableite.
Positivere oder negativere?
Das kommt eben drauf an. Also wir haben ja eben auch in dem Bericht sehen wir ja, dass die Veränderungsbereitschaft davon abhängt, welche Ressourcen ich habe. Und wenn ich Eltern habe, die sozusagen sich, die gut über die Transformationszeit hingekommen sind, sage ich jetzt mal, oder am Ende auch zufrieden sind mit dem, was sie erreichen konnten, dann wirkt sich das natürlich auf die Folgegenerationen aus. Aber wenn ich Eltern habe, die eher negativ auf die Entwicklungen nach der Wiedervereinigung schauen, dann wirkt sich das auch stark auf die jungen Menschen aus und die sind dann stark verunsichert und suchen vielleicht auch eine Form von Identität und auch Perspektive und das kann auch negativ teilweise ausfallen und das wird teilweise auch instrumentalisiert von populistischen Kräften.
Herr Kollege.
Ja, danke für die Möglichkeit der zweiten Runde. Nochmal nachgefragt zur Erbschaftssteuer. Sie haben jetzt vorhin gesagt, man soll da verschiedene Sachen diskutieren. Es gibt ja auch den Vorschlag, dass man Betriebe in Ostdeutschland von der Erbschaftssteuer ganz ausnehmen sollte, also quasi in die andere Richtung geht. Sollte man auch das aus Ihrer Sicht diskutieren oder halten Sie das eher für kontraproduktiv angesichts dessen, was Sie gerade gesagt haben? Und an Herrn Pollack noch eine Nachfrage. Was ich nicht ganz zusammenkriege, Sie haben einerseits gesagt, die Unterschiede zwischen Ost und West sind fast nicht vorhanden. Gleichzeitig haben Sie aber auch gesagt, Menschen mit niedrigerem Einkommen sind grundsätzlich skeptischer, aber die Einkommen in Ostdeutschland sind doch durchschnittlich niedriger. Wie kann es dann sein, dass es eben nicht zu dem erwarteten Effekt kommt, dass die Menschen in Ostdeutschland skeptischer sind, was Veränderungen angeht?
Also die Forderung jetzt zu sagen, einige Unternehmen oder Regionen, wo Unternehmen angesiedelt sind, auszunehmen von der Erbschaftssteuer, halte ich jetzt nicht für sehr zielführend. Ich glaube, wir müssen Steuergerechtigkeit, Steuergleichbehandlung, das gilt dann auch für Unternehmen. Das müsste auch mit dem Steuerrecht, weil das auch schwierig zu vereinbaren, müsste man sich angucken, was man da genau
ist
vorhat.
Ist ja eine Ländersteuer.
Bitte?
Ist ja eine Ländersteuer, gibt es ja schon die Forderung, das zu regionalisieren.
Ja, trotzdem, ich glaube, das müsste man sich nochmal anschauen, ob das wirklich sinnvoll wäre am Ende, weil wir wollen ja auch mit Blick auf die Wettbewerbsgleichheit auch von Unternehmen da jetzt auch keine Sonderfälle schaffen. Und dann ist immer die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf? Also da wäre ich eher skeptisch.
Zu Ihrer Frage, da treffen Sie wirklich genau einen Punkt, wo wir uns auch, oder sagen wir so, wir sind davon ausgegangen, dass wir leichte Unterschiede finden, zumindest leichte Unterschiede finden werden, finden wir nicht. Ich hatte gerade letzte Woche auf dem Soziologiekongress eine Präsentation von Kollegen gehört, die eine andere Befragung gemacht haben, auch ein sehr ähnliches Ergebnis bekommen haben, dass die Ost-West-Unterschiede da nicht so stark sind. Wir erklären uns das damit, also ja, die Ressourcen haben einen Einfluss, vor allem bei dieser einen Gruppe, bei diesen 7%. Das sind in der Tat diejenigen, die da ein Stück weit herausstechen. Aber wahrscheinlich, so zeigt sich das zumindest, weil wir gerade an der Vorbereitung des Hauptberichts dann auch sind, dass die Gegenwartsbewertung und auch vor allem die Zukunftsaussichten, dass das durchaus etwas ist, wo noch mal stärker auf Veränderungsbereitschaft und Veränderungsmüdigkeit einzahlt. Und da sehen wir, Frau Kaiser hat das vorhin auch schon gesagt, der Deutschlandmonitor fragt einmal, das habe ich Ihnen heute vorgestellt, 4.000 Personen deutschlandweit. Wir haben aber noch einmal eine zusätzliche Studie, die jetzt gerade aus dem Feld gegangen ist, das heißt abgeschlossen wurde, die Daten bekommen wir bald, wo wir in strukturstarke und strukturschwache Regionen gehen und wollen uns das nochmal genauer angucken. Und es gibt eben auch in Westdeutschland mittlerweile einige Gegenden, wo sich Menschen Sorgen machen um ihren Arbeitsplatz durch diesen durchaus starken Strukturwandel in der Wirtschaft. Und das ist so eine der Vermutungen, die wir im Moment haben, die wir dann hoffentlich mit den neuen Daten überprüfen können, dass es eben diese Zukunftsorientiertheit vor allem ist und dass sich da Ost und West auch gar nicht so sehr unterscheiden. Ähnlich, wie wir das vorhin gesagt haben, von den Themen her ist das einigermaßen gleich, vielleicht von der Gewichtung her nicht zwischen Ost und West. Jetzt die wenigen, die hier in dem Bericht sind, aber auch vielleicht noch eine Ergänzung. Wir hatten in dem Deutschlandmonitor letzten Jahr gefragt, welche Werte sind denn in der Gesellschaft wichtig? Und auch da sehen wir gar nicht mehr so starke Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland, sondern dass es in ausgewählten Bereichen vielleicht auch nochmal, aber so diese Grundwerte, diese Grundhaltungen und Überzeugungen, dass die doch durchaus ähnlich sind. Und das zahlt vielleicht auf die eine Frage nochmal ein, die Sie vorhin gestellt haben. Muss man die Unterschiede betonen oder nicht? Das ist eine politische Einschätzung, da halte ich mich eher zurück. Aber wir haben diese Neugierde zu gucken, gibt es denn die Unterschiede überhaupt oder überwiegen nicht vielleicht sogar die Gemeinsamkeiten? Und zumindest in den letzten beiden Deutschland-Monitor-Studien, die wir gesehen haben, sowohl was Werte angeht, wo wir gedacht haben, ein paar Unterschiede werden wir bestimmt finden, kommt heraus, dass wir vergleichsweise wenig oder viele Gemeinsamkeiten haben. Und jetzt auch hier nochmal, wenn es um Veränderungsbereitschaft oder Müdigkeit geht, auch da, dass die Unterschiede in dem Land gar nicht so stark sind, wie vielleicht wir manchmal in der öffentlichen Diskussion vermuten.
Aber deshalb, wenn ich das jetzt einmal zuspitzen darf, weil es mittlerweile auch in Westdeutschland Regionen gibt, die eine ähnliche Deindustrialisierung durchmachen wie in Ostdeutschland.
Das könnte eine Erklärung durchaus sein, ja.
Herr Jan.
Frau Kaiser, weil Sie darauf zu sprechen kamen, auf das Stichwort Daseins Vorsorge. Ist das nicht, wenn das in einigen ländlichen Regionen, und ich würde eben ähnlich sagen wie eben Ost wie West, nicht mehr gewährleistet werden kann, sind wir dann nicht bei einem grundsätzlichen Problem, dass von dem, was es an gesamtstaatlichen Einnahmen gibt, eigentlich in den Kommunen im ländlichen Raum zu wenig ankommt?
Ja, grundsätzlich müssen wir darüber sprechen. Wir hatten ja auch in der letzten Legislatur auch einen Kongress, eine Konferenz, die sich mit dem Thema Kommunalfinanzen auseinandergesetzt hat und die dargestellt hat, dass wir insgesamt ein Problem, eine Herausforderung haben, was um die Finanzierung der Daseinsvorsorge vor Ort in den Kommunen angeht, also was das Thema angeht. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, weil das nicht nur ein Ostthema ist, sondern insgesamt eine Herausforderung darstellt. Weil natürlich haben wir Gesetze, Aufgaben, die dann am Ende durch Länder und Kommunen ausgeführt werden. Und da müssen wir schon gucken, sind sie in der Lage dazu, das auch zu tun, neben den besonderen regionalen Bedingungen, auf die man auch eingehen muss jeweils. Wir sehen auch in der Bund-Länder-Finanzverteilung schon auch ein größeres Gewicht hat sich da zu den Ländern verlagert, was die Einnahmeseite angeht. Aber da sind die Aufgaben auch groß. Und da müssen wir gucken, was kommt bei den Kommunen eigentlich an. Und da müssen wir auch im Dialog mit den Ländern durchaus schauen, wie können wir die Kosten, die wir allein durch die Krisenbewältigung haben, fair verteilen und wie können wir aber auch dafür sorgen, dass vor Ort Handlungsfähigkeit und Gestaltungsraum weiterhin besteht. Und wenn wir mal sehen, wie viele Förderprogramme wir haben, dann müssen wir eben auch gucken, was fließt denn da eigentlich konkret ab und kommt es eigentlich da an, wo es ankommen soll? Und was können wir tun, um auch in der Fördererlogik mehr Gestaltungsspielraum wieder reinzubekommen, dass es eben auch genutzt werden kann. Weil ich meine, ich bin nicht die Erste, die sagt, viele Kommunen, muss ich auch sagen, aus meiner ostdeutschen Heimat kenne ich das auch, aus meiner Ostthüringer Heimat auch, die können es leider gar nicht in Anspruch nehmen, selbst wenn die Eigenanteile gering sind, weil sie diese Eigenanteile gar nicht mehr aufbringen können für die Förderung, die es so gibt. Der Förderdschungel, sage ich jetzt mal, ist auch ziemlich groß, also dass man da auch da mehr Transparenz schafft. Da gibt es schon Dinge, wo man ansetzen kann, um das, was schon vorhanden ist, auch besser auf die Straße zu bringen, sage ich jetzt mal, oder in die Kommunen und vielleicht auch schneller und transparenter.
Frau de Maizière.
Henriette de Maizière vom ZDF Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Professor Pollack. Und zwar, gibt es denn in der Studie auch Anzeiger, die darauf hinweisen könnten, dass der Westen von einer Transformationskompetenz des Ostens profitiert? Also ein Land, was ja schon mal sozusagen sich neu erfunden hat oder erfinden musste, Menschen, die sich neu erfinden mussten. Wenn wir jetzt im Hinblick auf 35 Jahre deutsche Einheit gucken, könnte es sowas geben, wenn wir sagen, wir sind in einer Zeit in multipler Krise? Gibt es da einen Gewinn?
Ja, sehr gute Frage. Wir haben das spezifisch in der quantitativen Befragung nicht nachgefragt. Wir machen aber zusätzlich Fokusgruppen-Interviews in 12 Landkreisen, die stark strukturschwach in Ost und in West sind. Und da kann man in der Tat so etwas vielleicht nochmal herausarbeiten oder gucken, ob es da nochmal Hinweise gibt in der Hauptstudie jetzt selbst. Können wir keine Hinweise ableiten.
Was wir vielleicht auch, also vielleicht noch einzugehen, was wir schon vorhaben, das ist ja auch das große Projekt Zukunftszentrum Deutsche Einheit, europäische Transformation in Halle. Das wird ja jetzt baulich gerade in Angriff genommen, aber wir wollen ja auch schon vorher in das Handeln kommen, in die konkrete Auseinandersetzung mit dem Thema auch Transformation und insofern, dass wir eben auch gerade Menschen zusammenbringen mit Erfahrungen der Transformation aus Ostdeutschland, aus Osteuropa, aus Mitteleuropa, aber eben auch mit Westdeutschen zusammen und diskutieren, was können wir eigentlich aus dieser Zeit lernen. Dass nicht alles gut gelaufen ist, wissen wir. Was ist aber auch gut gelaufen, was weniger. Was sind die Erfahrungen, die es gibt? Was können wir jetzt vielleicht besser machen? Was müssen wir besser machen, um möglichst viele Menschen in dieser Transformation gut mitzunehmen? Und das ist schon auch ein Ziel dieses Projektes, mit Blick auf, wie können wir eigentlich als Gesellschaft, oder wie gehen wir als Gesellschaft mit Umbrüchen um, mit Veränderungen, mit Wandel, wie können wir den noch besser gestalten? Und das halte ich deswegen auch für richtig, dass wir sagen, das ist kein reines ostdeutsches Projekt, weil es jetzt in Halle steht. Es ist gut, dass es in Halle steht, aber es ist ein gesamtdeutsches und ein europäisches Projekt, weil das für uns als Gesellschaft mit Blick nach vorn enorm wichtig ist, diese Fragen zu stellen und auch einen Raum für Debatten zu geben, weil wir merken, auch die Debattenfähigkeit hat gelitten in den letzten Jahren. Also auch wie Menschen miteinander diskutieren. Wir werden oft mit Meinungen konfrontiert und die bleiben stehen für sich. Aber wieder in einen konstruktiven Diskurs zu gehen, dafür einen Ort zu schaffen und Räume zu schaffen, das soll auch Ziel dieses Zukunftszentrums sein.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich, Frau Kreiser, Frau Pollack. Ich wünsche einen schönen Tag.
Dankeschön. I'm thinking.